Da ist dieses, sag ich mal, Extreme und auch Schwarz-Weiß dann auch hemmend. Weil wenn man überlegt, also auch beispielsweise wie wir intern jetzt auch künstliche Intelligenz nutzen, aber eben auch positionieren, es ist so, dass wir ganz klar sagen, es ist ein persönlicher Assistent für jeden Einzelnen, aber es ist eben auch damit ein neuer Mitarbeiter. Und auch bei neuen Mitarbeitern, die haben natürlich noch nicht das Wissen, was der Kollege, der seit 20 Jahren bei uns in der Firma ist, über unsere Produkte hat. Wir warten irgendwie auf die 100% Lösung, sind dann aber auch wieder enttäuscht, wenn wir, ich sag jetzt mal, die 100% französische Lösung, die natürlich nicht perfekt auf uns passt, weil ein paar spezielle Facetten hat nun mal jeder und wir dann doch wieder enttäuscht sind und dann sogar sagen, ah, taugt alles nicht. Ein Stück weit wurde in der Vergangenheit aber auch meiner Meinung nach zu viel Gießkanne und auch zu einfach Geld vergeben, auch für Ideen, wo ich dann mich auch gefragt habe, warum gab es da überhaupt auch nur kleines Geld dafür? Und andere Sachen, wo man dann sagt, so, da hat man dann aber auch wieder, wurde man zu früh wieder nervös und kam die deutsche Angst. Man hat dann eben nicht ein bisschen langen Atem gehabt, da hat man es dann zu früh abgedreht. Bei den Genossenschaften und bei den Kommunalen hat man schon einen sehr guten Service, einen sehr guten, ja, Neudeutsch Value for Money. Die Preise sind deutlich unter dem Marktdurchschnitt, aber trotzdem die Qualität ist wirklich durchaus gegeben.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es kommen teilweise 1500, 1800, manchmal 2000 Anfragen auf eine einzige Wohnung. Wie soll man das als Mensch oder als Team noch so handhaben, dass alle Interessenten fair bewertet werden? Diese Frage ist kein theoretisches Gedankenspiel, sondern das Ergebnis realer Vermietungsdaten. Mehr als 13.000 Vermietungen von Genossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen aus dem Jahr 2025 liegen der Analyse von ImmoSolv zugrunde. Also habe ich den CEO Alexander Köth vor das Podcast-Mikrofon gebeten und wollte von ihm wissen, ob der Engpass im Wohnungsmarkt nicht nur das fehlende Angebot ist, sondern zunehmend auch der Prozess. Die Daten zeigen noch eine Menge mehr. Wir sprechen über Schattenmärkte und Alex erklärt, warum B-Städte aus der Reihe tanzen, wie die Durchschnittswohnung aussieht und wie mit verschiedenen Tools Prozesse optimiert werden. Das habe aber kein Kurscutting zur Folge, denn hier gehe es vor allem eben bei Genossenschaften und Kommunalen stark um soziale Verantwortung. KI sieht er weniger als Heißversprechen, sondern als einen neuen Kollegen, der erst eingearbeitet werden muss. Alex richtet zudem den Blick auf den Start-up-Markt und den Innovationsgrad von Deutschland. In aller Kürze, so schlecht sind wir gar nicht. Das ist doch auch mal schön. Auch wenn er attestiert, dass oft zu viel Geld für keine Ideen ausgegeben wurde und bei guten Ideen die Geduld fehlte, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Genug der Vorrede. Viel Spaß mit Alex Köth und den Zahlen. Immobilieros Podcast in Hamburg. Mir gegenüber sitzt Alexander Köth. Guten Tag, lieber Alex.
Guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Wir haben beim Berliner Immobilienkongress im Jahr 2025 gemeinsam über die PropTech-Branche diskutiert. Ich durfte euer Panel moderieren, habe mich sehr gefreut und da habe ich mir gedacht, ich komme noch mal nach Hamburg und mache mit dir einen Podcast.
So. Das freut uns.
Dann wollen wir mal mit drei kurzen Fragen, na, die Fragen sind eigentlich nicht kurz, aber deine Antworten hoffentlich, anfangen. Also, haben wir noch einen Maklermarkt oder haben wir schon einen Konsumenten- und Datenmarkt?
Ich glaube, wir sollten immer als Dienstleister, die wir alle sind, auf die Endkonsumenten schauen. Von daher sage ich, hoffentlich haben wir immer einen Konsumentenmarkt, also einen Käufer-, Mieter-, wie auch immer-Markt. Aber die dahinterliegende Frage, wer ist entscheidender, die Daten oder der Mensch bei der Makelei und bei der Vermittlung, ist es und wird es aus meiner Überzeugung immer ein Miteinander sein. Man muss die Daten nutzen, genauso wie man Technologien sei es jetzt Algorithmen, sei es Software, sei es künstliche Intelligenz, ein Stück weit, das sind ja unterschiedliche Begriffe für das gleiche Thema, aber eben auch den Faktor Mensch für Empathie, Bauchgefühl, Wärme, wird es immer brauchen. Also von daher, es muss ein Miteinander sein. Ich glaube, es ist oft bei uns in der Branche immer noch zu viel Mensch und zu wenig Daten und zu wenig Hilfe, weil wir zu oft in der Branche denken, wir können das doch schon richtig gut und wer kann uns denn helfen? Ich glaube, das gilt für alle in der Branche. Also ich sage jetzt mal, ich schaue da auch bei uns, auch ins Unternehmen. Das ist jetzt nichts, wo ich nur auf andere deute, überhaupt nicht. Und da müssen wir mehr, sag ich mal, offen sein, alle miteinander auf Daten zu hören, uns Hilfe zu holen, sei es menschlicher, aber vor allem eben auch künstlicher Natur.
Du hast beim Berliner Immobilienkongress von Gegensätzen gesprochen, denen die Deutschen sehr verhaftet sind. Also es geht immer Nord gegen Süd, im Fußball Bayern gegen Dortmund, gute Menschen gegen böse Technologie. Du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, dieses Schwarz-Weiß-Denken, um jetzt mal bei den Gegensätzen zu bleiben. Wo siehst du das denn aktuell in der Immobilienbranche und wo ist es denn aus deiner Sicht zukunftshemmend, vielleicht sogar gefährlich?
Also ich glaube, das Schwarz-Weiß ist ja auch so ein bisschen in Richtung, also unter 110% Perfektion, gerade wenn es Hilfe ist, geht ja nicht. Also muss ja mindestens 110% sein. Und da ist dieses, sag ich mal, Extreme und auch Schwarz-Weiß dann auch hemmend. Weil wenn man überlegt, also auch beispielsweise wie wir intern jetzt auch künstliche Intelligenz nutzen, aber eben auch positionieren. Es ist so, dass wir ganz klar sagen, es ist ein persönlicher Assistent für jeden Einzelnen, aber es ist eben auch damit ein neuer Mitarbeiter. Und auch bei neuen Mitarbeitern, die haben natürlich noch nicht das Wissen, was der Kollege, der seit 20 Jahren bei uns in der Firma ist, über unsere Produkte hat. Der neue Kollege hat andere Sichtweisen, bringt anderen Input, aber gewisse Sachen müssen wir ihm beibringen. Und genauso ist es mit solchen Themen. Und da sollten wir und müssen wir, glaube ich, auch im Sinne des Fortschritts und der Weiterentwicklung ein bisschen fehlertoleranter sein und mehr diesen Weg gemeinsam gehen und gemeinsam miteinander lernen und nicht erst dann sagen, ich stelle erst dann um, wenn alles perfekt ist, weil dann ist es höchstwahrscheinlich oft zu spät.
Das ist aber ein schönes Bild, KI als neuer Mitarbeiter und den genauso zu sehen. Das also finde ich jetzt irgendwie, gut. In dem Status quo, in welcher Phase der Transformation befindet sich die Branche? Frühes Experiment, kontrollierte Skalierung oder Routinebetrieb mit digitalen Prozessen? Jetzt bin ich gespannt.
Von allem ein bisschen was, würde ich sagen. Also ich glaube, wir sind besser, als wir uns machen. Also wenn man ja so jetzt hört, wie dann auch Dienstleister oft sprechen und sagen, ja, Deutschland ist überhaupt nicht digitalisiert. Das stimmt ja nicht. Da wird manchmal dann auch Digitalisierung ist ja mittlerweile gleich nur noch KI, wo ich sage, warum? Also das ist eine Facette, aber beileibe nicht die Zentrale. Also von daher, wir sind besser, als wir denken. Also von daher ist schon viel mehr Standard und Routine, als man in der, sagen wir, unüberlegten Wahrnehmung, so im Bauchgefühl dann so mal so rausplatzt. Aber wir sind beileibe halt auch nicht da, wo es geht. Ich hatte da eine schöne Diskussion mit einer Bekannten von meiner Frau. Meine Frau ist Iranerin, die Bekannte ist Argentinierin. Und die beiden haben dann auch so gesagt, ja, neue Technologien. Nach allem, was wir so sehen, wird Deutschland da immer ganz hinten sein. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich gerade gesagt habe. Für die Deutschen muss es perfekt sein, bis es genutzt wird. Aber überall anders wird dann auch schon manchmal die 60%, oft die 80% Lösung genutzt und Erfahrung gesammelt und es wird damit schneller besser. Und wir warten irgendwie auf die 100% Lösung, sind dann aber auch wieder enttäuscht, wenn wir, ich sag jetzt mal, die 100% französische Lösung, die natürlich nicht perfekt auf uns passt, weil ein paar spezielle Facetten hat nun mal jeder und wir dann doch wieder enttäuscht sind und dann sogar sagen, taugt alles nicht. Und das ist so das Schwierige, da wieder unsere 110% müssen es mindestens sein, bis wir was Neues einführen und aber uns schlechter machen. Und dazwischen stehen wir. Und von da ein bisschen mehr Mut, aber auch ein bisschen mehr ja auch Optimismus zu dem und auch, ich sage jetzt mal, positive Ehrlichkeit zu dem, was wir schon erreicht haben.
Kurze Unterbrechung. Im Podcast geht gleich weiter. Ich möchte jetzt mit Julius und Jobst Junicke von der Junicke-Gruppe sprechen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ich habe von euch einen Prospekt in der Hand. Da steht vorn drauf, neue Liquidität, gewohnte Nutzung, Sale and Leaseback. Was ist denn, also ich weiß mal, was das ist, aber erklär es doch bitte trotzdem nochmal.
Gerne. Wir machen Sale and Leaseback konkret im Lager-, Logistik- oder Unternehmensimmobilienbereich. Die Idee ist eigentlich immer, dass man sagt, das Unternehmen kann sich auf die wirkliche Nutzung oder das, was es tut, konzentrieren und wir machen alles um die Immobilie. Also sie verkaufen die Immobilie an uns, bekommen einen langfristigen Mietvertrag zurück, wir schaffen es, Nebenkosten zu senken, wir schaffen es, besser in Schuss zu halten, besser Wartungen durchzuführen und das auch preisgünstiger. Und mit der gewonnenen Liquidität kann sich das Unternehmen einfach auf die Kernbotschaft, auf die Kernarbeit konzentrieren, hat Kapital für Wachstum und kann sich so einfach besser aufstellen. Und das machen wir im Hallenbereich gerne hoch und runter.
So, lieber Julius, hat dein Bruder was vergessen?
Was ich noch wichtig finde, ist, die Familienunternehmen oder auch die Konzerne können mit uns wachsen und schrumpfen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt auch, dass es häufig so ist, wenn es zum Wachstum kommt, dass dann die passende Fläche relativ schnell gebraucht wird in der Nähe des aktuellen Standortes oder ein bisschen weiter weg. Und da arbeitet man dann in der Regel mit dem Vermieter auch gern zusammen, mit dem man schon vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Und da können wir helfen. Und beim Schrumpfen ist es ja genauso. Also man muss natürlich auch sagen, da fallen natürlich viele Punkte auch an. Wenn man schrumpft, dann muss man gucken, ist dann die Hallengröße noch die richtige? Eher nicht. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, dann kleinere Hallen anzubieten oder auch in der Immobilie zu reduzieren und ein anderes Unternehmen durch eine Umnutzung dann mit hinzuzunehmen. Und das zeichnet uns aus. Und da haben wir natürlich deutlich schnellere Wege als andere Unternehmen, weil wir in dem Bereich sehr spezialisiert sind.
Und dann macht ihr das in ganz Deutschland oder?
Nein, da auch wieder in unseren gewohnten Standorten, also in Magdeburg, in Braunschweig und in Hannover.
Vielen Dank, ihr beiden. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes, wie immer. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Aber wenn wir uns jetzt mal das öffentliche Bild angucken, ne? Also ich sehe Roboter durch verschiedene Fabriken fahren. Das ist aber meistens nicht in Deutschland. Also hier sind wir mal im Versuchsstadium. Wenn wir uns die Gründung von Startups angucken im Vergleich zu Amerika, die Anzahl ist ungefähr ähnlich, wenn man jetzt Größenverhältnis nimmt. In Amerika ist es aber disruptiv und in Deutschland sind es halt Patente von Produkten, die es schon gab, die weiterentwickelt wurden von großen Industrieunternehmen zumeist. Also wir sind da wenig disruptiv. Also woher kommt denn dann dein Optimismus, dass wir jetzt doch nicht so schlecht sind?
Also A, glaube ich, ich weiß nicht, ob es immer komplett disruptiv sein muss. Zum anderen, wenn wir jetzt auf die Startup-Branche schauen, ich glaube, da gibt es schon, oder ich weiß, da gibt es viele, die wirklich mutig sind. Wo wir aber auch als Gesellschaften auch mit den Rahmenbedingungen oft dann uns auch selbst einengen und hemmen. Also so wichtig ein Thema wie Datenschutz ist, aber um mal schnell disruptive Sachen auszuprobieren und, sag ich mal, auch in den Pilot zu bringen, hindert's natürlich. Und beides ist wichtig, also schnell disruptiv sein oder mal ausprobieren, aber andererseits Datenschutz ist auch ein total hohes Gut. Und da ist es leider so, weder die USA, wenn wir die jetzt nehmen, haben dort ein gutes Mittelmaß, weil Datenschutz, who cares? Und wir dann aber wieder, dann sind wir doch lieber nur in der Optimierung und nicht in der Disruption. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir stehen. Von daher sage ich wieder, in Amerika ist alles Gold, was glänzt oder eventuell nicht glänzt. Genauso ist bei uns nicht alles schlecht, was vielleicht nicht glänzt. Und da müssen wir hin. Ich sehe da aber schon, gerade jetzt, wo es ja gerade in dem Startup-Bereich, sag ich mal, mittlerweile 3, 4 Gründergenerationen auch gibt, da auch mit diesem Miteinander, den Austausch, dass dann auch die Erfahreneren dann auch sagen, hier seid mutig, hier seid vorsichtig und da ein guter Austausch erfolgt und wir da schon auf einem guten Weg sind.
Okay. Du hast gerade Pilotprojekt gesagt. Das finde ich ja auch immer ganz spannend, weil die meisten Pilotprojekte sind ja noch nicht mal richtige Pilotprojekte, sondern sind ja eher theoretische Konstrukte, weil eben, wie du sagst, oft dann der Datenschutz, dann wird Geld gebraucht von einem großen Unternehmen. Das wiederum braucht aber im Hintergrund dann den perfekten Businessplan, den hundertprozentigen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Finanzierung. Lange genug haben Ideen gereicht. Wie sagte Alex Grier von Trumes, es war lange sehr schick, sich einen PropTech zu halten. Mhm. Als großes Unternehmen, wir wissen alle, die Finanzierung geht sehr stark, gerade in der Immobilienbranche, in ein paar Player. Mhm. Die restlichen gehen leer aus. Wie schaust du da drauf?
Es ist ein Fakt. Ich sage, also auch da, ein Stück weit wurde zu in der Vergangenheit, aber auch meiner Meinung nach zu viel Gießkanne und auch zu einfach Geld vergeben, auch für Ideen, wo ich dann mich auch gefragt habe, warum gab es da überhaupt auch nur kleines Geld dafür? Und andere Sachen, wo man dann sagt, so, da hat man dann aber auch wieder zu früh wieder nervös und kam die deutsche Angst und hat dann eben nicht ein bisschen langen Atem gehabt, da hat man es dann so früh abgedreht. Also auch da, wir sind mittendrin. Also wir sind nicht schwarz, wir sind nicht weiß. Wir wollen es immer irgendwo sein und sehen es dann immer eher negativ. Aber die Chancen sind da. Und auch da wieder das Gute, was ich eben sehe und alle auch jetzt aus den Gründernetzwerken und die schon mal gegründet, dann hat ja doch zum Glück auch der eine oder andere auch schon einen erfolgreichen Exit hingelegt. Die sind ja alle weiter in der Branche und geben da nicht nur Wissen, sondern eben auch Angel-Geld in die Branche, um eben auch da zumindest eine gewisse Breite für gute Ideen zu ermöglichen. Und also gerade was jetzt im KI-Bereich kommt, finde ich sehr, sehr spannend und auch gute wirklich Gründer und gute Innovationen, die da in Deutschland oder in Europa generell oder im deutschsprachigen Raum da momentan vorangetrieben werden und die stimmen mich zuversichtlich.
Gut, dann lass uns mal über deine guten Ideen reden.
Gerne.
Und sag uns doch mal, was macht ImmoSolv, was ist ImmoSolv?
ImmoSolv ist ein Produkt der Empro GmbH. Die ImmoSolv ist aber auch, kennt man seit 25 Jahren, war von den 25 Jahren 23 Jahre unabhängig, also sprich auch eine eigene Gesellschaft. Wir haben aber in 2024 die Aktivitäten von ImmoSolv und von ImmoWelt im Softwarebereich zusammengelegt. Haben in dem Zusammenhang daraus die Empro GmbH gemacht und bauen seitdem auch ganz konzentriert an dem einen neuen Produkt, nämlich dem Produkt Empro, was jetzt dann eben über die nächsten Jahre dann immer weiterentwickelt wird und dann natürlich auch, je nachdem, wenn es für die einzelnen Zielgruppen dann die entsprechende Marktreife hat, dann eben auch mit Angeboten versehen, dass man von den bestehenden Produkten auch auf das neue Produkt, was in der Cloud basiert ist sozusagen, dann auch viel mehr Unterstützungen im künstlichen, also künstliche Intelligenzbereich hat, nicht nur Prozesse und Algorithmen, sondern da dann eben umsteigen kann, aber man kann umstellen, wenn man möchte. Man muss nicht umstellen.
Okay, und ich erkläre aber trotzdem nochmal, also was ist die DNA des Produktes? Also was entwickelt ihr da? Was wird das?
Wir helfen unseren Kunden bei der Vermarktung der Objekte. Sei es Makler, da geht es natürlich von der Objektakquise über die Objektvermarktung, aber eben auch in der Wohnungswirtschaft, das ist, wo ImmoSolv ja stark ist, da geht es ja nur um den Vermietungsprozess, weil da die Objekte im Bestand der kommunalen Gesellschaften oder eben der Genossenschaften sind. Da fällt so ein bisschen der eine Bereich weg.
Das ist genau der Punkt, über den ich jetzt so ein bisschen mit dir reden möchte, weil ihr habt Daten ausgewertet von irgendwie über 13.000 Vermietungen von Genossenschaften und Kommunalen. Ja. Also das ist wichtig, das sagen wir auch nochmal. Genossenschaften und Kommunale, über 13.000 zu Vermietung, Vermietungsprozess. So, was hat dich an den Daten, die ihr da gescreent habt, was hat dich am meisten überrascht?
Überrascht.
Dadurch, oder was war anders, als ihr es...
Also überrascht relativ wenig, weil wir die Zahlen, also wir gehen jetzt damit erstmals nach draußen, aber wir haben die Zahlen uns ja schon über die letzten Jahre angeschaut. Was Fakten sind und die, glaube ich, schon auch wichtig sind, die Genossenschaften und die kommunalen Unternehmen sind für den Mietmarkt schon sehr wichtig. Auch gerade mit Blick auf erschwinglichen Wohnraum. Jetzt muss man da allerdings auch sagen, öfters dazu sagen, schon auch mit einem gewissen Bestandsalter. Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt da wir im Durchschnitt bei weder den Genossenschaften noch bei den Kommunalen jetzt sagen, durchschnittliches Baujahr der Objekte ist 2010. Wir haben da durchaus Städte, die irgendwas in den 1940ern einen durchschnittlichen Bestand haben von dem, was jetzt beispielsweise im letzten Jahr dann da neu vermietet wurde. Das heißt auch da wieder nicht, dass das alte Objekte sind oder dass da die Substanz nicht gut ist. Denn das ist ja auch etwas, was man sagen muss, bei den Genossenschaften und bei den Kommunalen hat man schon einen sehr guten Service, einen sehr guten, ja, Neudeutsch Value for Money. Die Preise sind deutlich unter dem Marktdurchschnitt, aber trotzdem die Qualität ist wirklich durchaus gegeben. Von daher, was wir da sehen, die typische Zwei-Zimmer-Wohnung, 60 Quadratmeter, das ist das A, was nachgefragt wird. Von der Zielgruppe, die dann eben zu diesen 13.000 Vermietungen geführt hat, aber eben was auch angeboten wird, weil es im Portfolio eben dieser Genossenschaften und der kommunalen Unternehmen ist.
Diese 13.000 Vermietungen sind in welchem Zeitraum?
Ein Jahr. Wir waren im letzten Jahr. Wir haben uns das letzte Jahr angeschaut.
2025 also. Genau. Okay. Also mal frische Daten, boah, krass. Sonst hat man das ja immer so mit anderthalb Jahren. Gut, jetzt wird ja immer, also wir wissen alle, Metropolen, Metropolregionen, ein paar B-Städte leiden unter angespanntem Wohnungsmarkt, wird ihnen zumindest so nachgesagt. Wenn du dir jetzt diese ganzen Zahlen anguckst, Anzahl Anfragen, Vermietungsdauer, Mietpreise, stimmt da öffentliche Wahrnehmung und deine Zahlen, stimmt das alles so überein?
Das war vielleicht das Einzige, was ein bisschen überraschend war, weil die B-Städte da so ein bisschen rausfallen. Man würde ja sagen, okay, A-Städte viel Nachfrage, tendenziell vielleicht ein bisschen teurer. Vielleicht, weiß ich nicht, ob man das auch so als Hypothese dann haben könnte, vielleicht ein bisschen jünger und. Und C-Städte dann so das Gegenbeispiel. Alles ein bisschen größer, Quadratmeterpreis ein bisschen niedriger und. So A und C, sag mal, in diesem, denken wir mal wieder schwarz-weiß, weil wir sind ja Deutsche, da passt es ganz gut. Die B-Städte fallen da so ein bisschen raus. Also, dass da wirklich die eine oder andere B-Stadt dann auch dabei ist, die wirklich überraschend lange durchschnittliche Vermarktungsdauern hat. Also wirklich, weil im Schnitt kann man sagen, ist es unter einem Monat werden die Wohnungen dann vermietet. So, aber da gibt es einige, die haben dann wirklich 10-12 Tage längere Vermarktungsdauern. Die haben dann wirklich auch im Durchschnitt ein halbes Zimmer mehr. Und. Also die B-Städte, die sind so ein bisschen, die tanzen aus der Reihe. Aber A und C sind quasi so, wie man es erwarten würde.
Okay. Kannst du mal irgendwie so eine aus der Reihe tanzende B-Stadt? Hast du mal eine so?
Also wir haben beispielsweise Essen ist jetzt mehr so eine B-Stadt, die da jetzt hinsichtlich der Vermarktungsdauer schon ein gutes Stück sich mehr Zeit lässt als jetzt eben der Durchschnitt. Wenn ich jetzt, aber ich gucke lieber nochmal nach, dass ich da jetzt...
Ja, du musst es ja nicht auswendig können.
Genau, aber weil ich hatte aber gestern gerade eben auch über Essen gesprochen, deswegen habe ich es eigentlich im Kopf. Essen beispielsweise, wo es eben wirklich rausfällt, wenn wir uns die B-Städte eben oder die B-Städte generell anschauen, haben wir da 70 Anfragen pro Objekt. Also wenn ich jetzt sage, ich mache am Ende einen Abschluss und habe dort 70, die sich dafür interessieren. Also ich muss mit 70 Familien oder Menschen,
potenziellen Interessenten,
oder echten Interessenten, muss ich interagieren. Und die sind auf jeden Fall im Funnel, wie es ja so schön neudeutsch heißt, sind die mit eingebunden. Also mindestens 2, 3, 4 E-Mails und meistens auch noch 1, 2, 3 Telefonate habe ich mit denen. So, und wie gesagt, ich habe gerade gesagt, im Schnitt ist es unter einem Monat, dass die Wohnung dann auch wieder vom Markt geht. Da hat man schon ein bisschen was zu tun. So, und aber aus den 70 in Essen sind beispielsweise, werden knapp 90. Also schon nochmal 20 mehr, die man da wirklich jetzt beispielsweise in Essen handeln muss.
Also das heißt, damit wird auch die Vermietungsdauer natürlich länger?
Kann, muss aber nicht. Also wenn man es jetzt natürlich sehr... Da sind wir bei dem Thema, wo holt man sich Unterstützung und was macht man selbst, wenn man jetzt sagt, das machen Menschen. Also habe ich zwei Möglichkeiten. Also entweder ich sage, das ist eine Sachbearbeiterin, ein Sachbearbeiter, der hat nun mal nur 8 Stunden pro Tag. Wenn dann eben er mit 90 Menschen und er braucht pro Interessent im Durchschnitt 1 Stunde, sind es 90 Stunden, so 70 Stunden, kann man dann ausrechnen, wie viel es länger dauert. Man kann natürlich sagen, das andere, ich setze einen zweiten Sachbearbeiter drauf, dann ist die Zeit wieder gegeben, spielt sich aber natürlich in den Kosten wieder. Oder, und das ist dann, weil wir auch unsere Kunden beispielsweise nutzen, sie sagen, okay, ich muss ja nicht alles, sondern schon das Rad neu erfinden. Sondern wenn die erste Anfrage reinkommt, die E-Mail, die dann dort, die erste E-Mail, die verschickt wird, die muss ja jetzt nicht manuell geschrieben werden, die muss jetzt auch nicht so offensichtlich detailliert automatisiert sein, dass man sich dann auch als Interessent so ein Stück weit ja wieder wie eine Nummer fühlt. Da gibt's ja auch wirklich große Möglichkeiten dazwischen, dass es menschlich wirkt, aber trotzdem systemunterstützt ist. Und bei diesen Themen hilft dann, dass unterm Strich auch, sag ich mal, es mit 90 Anfragen pro Objekt genauso schnell gehen kann, wie eben vielleicht dann auch in anderen Städten, wo wir nur 30 Anfragen pro Objekt haben.
Aber lass mich mal ganz kurz noch so das gängige Klischee bedienen. Nochmal, es sind Genossenschaften und Kommunale. Mhm. So, jetzt gehen wir mal nicht von, keine Ahnung, Berlin, München, Leipzig aus, sondern wir gehen mal ins Flächenland nach Sachsen-Anhalt oder so zum Beispiel. Mhm. So. Was ist da das übliche Klischee? Das ist eine Genossenschaft mit relativ wenig Personal, meistens älterem Personal. Das haben wir schon immer so gemacht. Also ich übertreibe jetzt mal. Ja, das Flächenland, da wohnen jetzt nicht ganz so viele Leute. Wahrscheinlich haben die nicht ganz so viele Anfragen. Aber irgendwann wird das ja trotzdem auch für die ein Problem. Mhm.
Also das Thema Fachkräftemangel sehen wir generell in der Branche. Und auch da ist es auch wieder das Thema Unterstützung holen und nutzen, damit man auch da mit den immer weniger werdenden Fachkräften dann trotzdem noch einen sehr guten Service an den richtigen Stellen bieten kann, ist elementar und wird immer wichtiger.
Sind die Genossenschaften schon so weit, dass sie sich die Hilfe holen? Also ist der Druck schon so groß? Oder geht's noch?
Es wird gesehen, dass man sieht, dass da irgendwas am Horizont notwendig ist. Man sieht auch da immer mehr, dass man in die Systeme, in die Unterstützung reingeht. Natürlich würden wir uns wünschen, nutzt es doch heute schon mehr. Da kommt aber auch wieder ein großes Gut der Genossenschaft und der kommunalen Unternehmen, nämlich das Thema auch soziale Verantwortung. Denn natürlich, wenn man jetzt rein betriebswirtschaftlich schaut mit den Möglichkeiten heute, gibt es durchaus auch, wo man jetzt sagt, wenn man voll automatisiert und systemunterstützt alle Prozesse heute schon nutzt, könnte man durchaus in etlichen Teams 1, 2, 3 Mitarbeiter relativ kurzfristig abbauen. So.
Punkt.
Punkt. Es ist aber auch da ein wirklich ehrenwertes und gutes, ja, ein Anspruch und auch eine Umsetzung, dass da viele unserer Genossenschaften und kommunalen Unternehmen dann sagen, nein, wir machen das nicht. Ob wir dann immer ersetzen, wenn jemand ausscheidet, sei es weggeht und oder in Rente geht und. Das ist ein anderes Thema, aber wir machen jetzt deswegen kein Cost-Cutting. Wir machen jetzt keine große Restrukturierung und bauen Personal ab. Das ist ja auch etwas, was man ja auch dieser Branche anrechnen muss.
Und das führt ja wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Also Technik und Mensch funktioniert sozusagen nicht ohneinander. Und gerade Genossenschaften stehen ja dafür, dass ich da jetzt hingehen kann, dass Klientel ist ja jetzt auch durchaus ein anderes als jetzt auf dem freien Wohnungsmarkt, oder gibt zwar auch Überschneidungen, aber dass ich dort einen festen Ansprechpartner habe, der mir im Zweifel auch hilft bei bestimmten Dingen. Das ist ja sicherlich auch ein Grund, also müssen die ja trotzdem erfüllen.
Ja, aber die Frage ist ja, in welchen Bereichen und für welche Tätigkeiten möchte ich denn ein Mensch einsetzen und für welche kann ich ohne Qualitäts- und auch Wahrnehmungs- und Positionierungsverlust dann eben auch auf Hilfe zurückgreifen. Und bei dem Thema, wenn jetzt ich eine Sprechstunde habe und eben Menschen dann reinkommen und mit jemand sprechen möchten, dass wir da so weit sind à la Japan, dass dann ein Roboter steht und die Fragen beantwortet, das dauert, glaube ich, noch ein sehr, sehr großes Stück. Finde ich auch völlig nachvollziehbar. Aber wie die E-Mails geschrieben werden oder wie dann eben auch gewisse, gerade auch, ja, Matching, also wer passt auf die Wohnung, Themen bearbeitet werden. Bei solchen Aspekten sind ja Maschinen oft genauer und machen im Zweifel, auch wenn wir jetzt auf unsere Spitzenwohnung gehen, wenn wir ans andere Ende gehen, da kommen 1500, 1800, manchmal 2000 Anfragen auf eine Wohnung. Wie soll man da das handeln, als Mensch oder auch als Team, dass man all diese Interessenten fair bewertet und dann wirklich einen fairen Vermietungsprozess gewährleistet? Ich würde sagen, das ist für den Mensch nicht machbar.
Naja, machbar vielleicht schon, aber da brauchst du halt ein paar Wochen.
Ja, so, aber die wollen halt dann aber auch wieder, die Mietinteressenten ja auch wieder nicht. Also da geht's ja auch um Geschwindigkeit. Und von daher, dort zu sagen, ich hau alle Bewerbungsunterlagen in die Maschine. Ich habe klare, definierte, faire Regeln.
Also es gibt eine Matrix, auf die werden alle Bewerbungen sozusagen gescannt und dann fallen einige schon mal raus, weil sie bestimmte Faktoren nicht erfüllen, wie auch immer.
A, das, aber B, aber auch dann ein ganz objektives und faires Ranking und eben nicht so, ach, aber die war doch so nett zu mir. Was ja beim Mensch, das ist ja einerseits eine große Stärke, aber für das Thema faire Vergabe, weil der war so nett, der war unsympathisch. Ja, was ist jetzt Faktor Mensch und was ist Diskriminierung? Das ist ja ein ganz schmaler Grat. Und gerade bei unseren kommunalen Kunden ist das ein großes Thema und auch ein großer Mehrwert, der bei uns eben in der Software gesehen wird, weil wir eben da der einen fairen Prozess gewährleisten, auch so, dass man im Nachgang, wenn eben sich dann doch mal einer beschwert, dann eben auch sagen kann, wir haben da nicht gemauschelt. Das ist wirklich hier, diese Prozesse wurden durchlaufen, diese Algorithmen, das kam raus, so objektiv nachweisbar, also so ein Stück weit, das ist leider auch wieder etwas, wo wir auch aus Amerika in dem Bereich leider gelernt haben. Es wird ja schon auch immer mehr und immer freudiger auch mal geklagt und so weiter. Jetzt muss ich einerseits verstehen, bei Wohnungsengpass und wenn man dann keine Wohnung bekommt, dass man dann auf gut Deutsch den Hals hat, nachvollziehbar. Muss man dann immer mit allem vor Gericht gehen und die Juristen glücklich machen? Habe ich persönlich ein großes Fragezeichen. Aber um sich da abzusichern, sind wir wieder bei Deutschland eher auf der ängstlichen Seite, ist es dann aber eben gut, wenn man nachweisen kann, wir haben nicht gemauschelt. Da war jetzt keine Vetternwirtschaft, da hat jetzt nicht, wer zuerst kam, hatte einen Vorteil oder
hat ein Päckchen Kaffee mitgebracht
oder was auch immer.
Ja, okay. Führt denn Also wenn man das jetzt so vorgeführt bekommt von dir, ne? Also das ist transparent, ich bin nicht diskriminierend, läuft rechts ja ab. Es gibt ja immer erstmal so einen Prozess, wo sich jetzt so eine Genossenschaft zum Beispiel überlegt, also du stellst das dort alles vor. Bis das dann alles installiert ist, da geht ja noch mal ein bisschen Zeit ins Land. Führt das denn aber dann nicht im Umkehrschluss auch dazu, zu so einer Unsicherheit? Also wenn die dann einmal gesehen haben, was alles mit der Technik geht, und dann setzen die sich wieder an ihren Schreibtisch und machen genauso weiter wie vorher?
Das ist ja, das Risiko besteht natürlich immer. Und am Ende des Tages, wie erfolgreich Hilfsmittel sind, hängt von zwei Sachen ab. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich zu 30-35%, wie gut die Hilfsmittel sind, und zu 65-70%, wie sie eben genutzt werden. So ein bisschen ja auch, sagen wir, eigentlich fast schon das iPhone-Phänomen. Ich glaube, die wenigsten von uns nutzen die Möglichkeiten, die die heutigen iPhones haben, auch nur annähernd. Es ist ja mehr dann, ach, Statussymbol, und ja, die Kamera muss halt gut sein. Ja, und cool wäre es auch, wenn man WhatsApp und telefonieren auch noch könnte, möglichst störungsfrei. Ja, aber die Dinger können ja eigentlich viel, viel mehr.
Ich habe jetzt einen Test gemacht, ich nutze mein Telefon 17,68% von dem, was es eigentlich kann. Also.
Und wahrscheinlich ist es aber, ist der Durchschnitt noch niedriger. Vermute ich weiß es nicht, aber also würde mich mal interessieren, schaue ich auch gerne mal, wie viel Prozent dann ich nutze, aber das ist ja so ein Thema. Also am Ende des Tages ganz entscheidend ist dann die Umsetzung. Und damit die Umsetzung dann auch von den, oder die wirklich die optimale Unterstützung kommt, da brauchst natürlich Führung, die dann auch sicherstellt, dass es gelebt wird. Aber ich sage jetzt mal, das ist ja nichts anderes im Vergleich zu den 1960er Jahren, aber eben auch zu den 1850er Jahren. Also wir Menschen brauchen Führung, weil sonst sind wir dann doch ein bisschen Freigeister, und jeder macht es dann so, wie er denkt, ja auch gar nicht immer negativ, sondern ja im besten Wissen und Gewissen. Aber wenn ich jetzt eben als Genossenschaft oder auch als kommunales Unternehmen sage, wir haben diese Regeln, diese Prozesse aufgestellt und die müssen eingehalten werden. So, da braucht es jemanden, der das eben überprüft und sicherstellt, dass es umgesetzt wird. Da hilft Software, die bietet nämlich gewisse Rahmenparameter und Leitplanken. Und trotzdem braucht es noch jemand, der auch schaut, ist das Zusammenspiel Software oder Unterstützung und Mensch, geht das richtig einher? Weil aushebeln geht immer.
Genau, aushebeln wäre jetzt auch meine Abschlussfrage. Das eine ist ja Wohnungen, die es ins Netz oder auf die Plattform schaffen und angeboten werden. Was ist denn mit dem Schattenmarkt? Also ich könnte mir ja gerade bei einer Genossenschaft vorstellen, da wird jetzt eine Zweiraumwohnung voll, ich sitze da, meine Freundin ist schon scharf seit 100 Jahren auf diese Wohnung, jetzt wird die frei, sage ich hier, komm mal vorher vorbei. Das ist ja für euch auch schwierig zu skalieren. Also könnt ihr sowas sehen? Was glaubst du, welche Rolle spielt so ein Schattenmarkt?
Also den Schattenmarkt gibt's. Ist auch da wieder, allein vom Begriff Schattenmarkt und wie wir es, glaube ich, alle wahrnehmen, ist ja schon so ein bisschen negativ behaftet bei uns. Ich weiß es gar nicht, ob es so negativ ist. Wie bewerten wir es und was sehen wir dann auch in den Daten, wenn wir eben sehen, ein Objekt war ein Tag in der Vermarktung und hat genau einen Interessenten bekommen. Dann sagen wir, das ist ein Indikator, ein sehr starker Indikator, dass wir sagen, da kam im Grunde der aktuelle Mieter, als er die Kündigung eingereicht hat, direkt schon mit dem potenziellen neuen Mieter eben zur Genossenschaft und hat seinen Nachmieter direkt vorgestellt. So, wenn die Kriterien erfüllt sind, ist es ja okay. Was wir aber auch sehen, wenn jetzt eben gerade kommunale Unternehmen dann wieder sagen, nein, wir wollen immer einen transparenten und offenen Prozess haben, so dann ist es ist wieder sowas, dann muss eben in Anführungsstrichen nur sichergestellt werden, dass es so etwas nicht gibt. Wenn jetzt Genossenschaften sagen, es muss nur von einem Genossen an den anderen Genossen gehen und das sind unsere Regeln, dann ist das ja auch völlig okay. Also von daher kann man das natürlich, wenn man jetzt nicht derjenige ist, der dann da vorgeschlagen wird, und da kann man sich wieder drüber ärgern. Da sage ich auch, muss man halt dann entsprechend dann sein Gesuch und sein Interesse hinterlegen. Und deswegen nicht nur beschweren, sondern ein Stück weit auch immer aktiv werden. Und ich sage jetzt mal so, gerade in dem Bereich bei den Genossenschaften, dann kommt man da auch zum Zug. Die haben ja alle ein Interesse, dass jetzt auch die Genossen glücklich sind und dass die da mit, sag mal, in der Gemeinschaft sind, dass man da eine gute Gemeinschaft auch hat. Und wenn man da die Spielregeln der jeweiligen Genossenschaft kennt und dann eben auch sauber und transparent kommuniziert, ist es wirklich eine tolle Möglichkeit.
Lieber Alexander Köth, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns bei einem der Kongresse wieder, wo wir dann auch wieder über Sinn, Unsinn und den Nutzen von solchen digitalen Tools sprechen können. Ich danke dir sehr herzlich.
Herzlichen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.